Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem wöchentlichen Brettspiel-Podcast. Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon. Und wir spielen immer schöne Brettspiele.
Brett. Das war mal ein beschissener Start.
Wir lassen das jetzt drin.
Komm. Ich hoffe, ihr habt was Schönes gespielt. Bei uns knallt die Sonne noch schön rein. Wir haben jetzt schon die Gardinen hier ein bisschen zugezogen, damit wir überhaupt noch was sehen können. Aber das ist ja auch alles schön. Jetzt ist es nämlich richtig warm hier drin.
Ja, das ist toll.
Das ist richtig gut. Und wir haben heute ein paar ganz tolle Titel im Gepäck und auch ein paar Titel, die uns vielleicht nicht so ganz überzeugt haben. Mehr dazu gleich. Sind auf jeden Fall alles eher kleinere Spiele, die man deutlich in unter einer Stunde spielen kann. Warum ist das so? Wir müssen jetzt uns erstmal wieder richtig warm spielen. Ja, wir waren ja auf einem tollen Brettspiel-Wochenende bei Mike und Kati. Grüße. Und haben da ganz viele tolle kleinere Titel auch gespielt. Aber wir haben auch da einfach Titel gespielt, die wir ja schon besprochen haben und die uns einfach gut gefallen. Da war ja auch wieder eine Partie Indonesien dabei, die überragend war, wo ich euch alle abgezogen habe. Kann man ja auch mal einfach so öffentlich sagen, ne?
Ja, das stimmt wohl.
Vor allem war es mein erster Sieg gegen dich in Indonesien.
Ja, das stimmt. Wir haben aber auch erst zwei Partien gespielt
gegeneinander. Ja, ich bin ja jetzt schon bei, ich glaube, 8 oder so und es bleibt fantastisch.
Mir hat es auch immer noch gut gefallen und Mike und Kati hat es auch gut gefallen. Ja. Also hast
und
du
die
uns
mochten
ja
die anderen, die mochten ja Food Chain Magnet nicht.
Genau, also hast du uns ja gut überzeugt, würde ich mal sagen. Wir haben aber auch viele, viele kleine Spiele gespielt und gemeinsam mit den beiden ausprobiert.
Und das auch meistens mehrfach. Also die wir besprechen, haben wir mehrfach gespielt. Ich sag mal, Capsule Collector war, glaube ich, so mit am meisten noch gespielt, aber auch die anderen Titel haben wir gesagt, ja, wenn wir doch jetzt die Sachen schon gelernt haben, die gehen so schnell, kommen noch eine Runde.
Genau, und wir hatten ja auch Spaß dann bei den Spielen.
Ja, und bei einem Titel war ich tatsächlich super, ich will nicht sagen ängstlich, aber ich hatte ein bisschen, ja, starten wir direkt damit. Bei Backhaus Millionär ist es so, dass es ein Echtzeitspiel ist. Und ich weiß, oder ich habe dann vorher gefragt, wie sieht es aus mit Echtzeit? Und Mike sagte, nee, das ist eigentlich gar nicht meins. Und habe ich gesagt, oh, das ist ja schade, das hätte ich jetzt gern ausprobieren. Und dann hat er gesagt, ja, komm, machen wir. Und Backhaus Millionär ist auf jeden Fall jetzt schon für mich ein klares Spiele-Highlight des Jahres in puncto Spielerfahrung und Spielerlebnis am Tisch. Denn ein so ungewöhnliches Spiel habe ich schon länger wieder nicht gespielt, was ja quasi auch wieder falsch ist, weil wir spielen andauernd irgendwelche seltsamen Spiele. Backhaus Millionär ist ein Spiel von Tyler Reiner. Das ist tatsächlich der vom Trick-Taking Table von YouTube. Das ist ein Content-Creator, der auch nur Stichspiele rezensiert und leider kleine Spiele. Und deshalb habe ich ihn natürlich auf dem Schirm. Und er hat Zoo and More jetzt rausgebracht gehabt. Ich meine, sogar über Kickstarter war es. Und da war Backhaus Millionär auch drin.
Genau, das ist so eine Art Collection von vier Spielen.
Ja, genau, könnte man sagen. Und es ist ein Spiel für genau 4 Personen und dauert 5 Minuten.
Ja, und was passiert denn in Backhaus Millionär? Ja, man kann es vielleicht vom Namen schon ein bisschen ableiten. Wir sind alles Käfer. Und wir wollen mit unserem Käferpartner, denn wir spielen im Team, wir sind ein Käferliebespaar, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und wir wollen ein Haus kaufen. Ja, und so wie das auf dem Immobilienmarkt aber ist, da gibt's noch ein anderes Käferpaar, das sich auch dasselbe Haus kaufen möchte. Und deswegen müssen wir versuchen, den Makler zu überzeugen, indem wir so viel Geld wie möglich bieten und die Anzahlung, wahrscheinlich einfach eine höhere Anzahlung auf den Tisch knallen.
Ist das die offizielle Geschichte?
Ja, so ungefähr.
Okay, mega.
Und ich meine, die offizielle Geschichte ist noch so ein bisschen, ja, ob es halt quasi für ein richtig tolles Haus reicht oder nur für so eine kleine Hütte. Ja, aber wir versuchen halt eben quasi den Deal abzuschließen vor dem anderen Paar und eben den Zuschlag für das Haus zu erhalten.
Ja, und ihr werdet es vielleicht schon geahnt haben, weil wir haben ja quasi zwei Bereiche, wo wir sehr viele Spiele von gekauft haben. Das eine ist Stichspiel und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, das ist ja von jemandem designt, der Stichspiel und Leather Climbing Spiele vorhin rezensiert. Und Es ist ein Ladder-Climbing-Spiel, aber jetzt kommt der Punkt. Wir spielen quasi, jeder Partner spielt gegen einen anderen Partner, also wir spielen im Doppel.
Genau, die beiden Teams spielen gegeneinander. Und
gleichzeitig,
ja,
in Echtzeit, ein Ladder-Climbing-Spiel. Also ganz klassisch, ne? Man kann Straßen bilden, man kann Paare ausspielen, Drillinge und so weiter. Einzelkarten, und die anderen müssen dann bedienen, und dann irgendwann wird gepasst und eine Person hat gewonnen. Und dann ist es so, in Echtzeit suchen wir uns eine Karte für unseren Partner aus. Er darf auch zwischendurch geäußert haben, oh, wenn du eine 6 irgendwann übrig hast, dann hätte ich die gerne, dann habe ich vielleicht einen Drilling oder so. Und ich suche dann in Echtzeit eine Karte raus, wenn ich gewonnen habe, und gebe die meinem Partner.
Genau, und der nimmt die wieder auf die Hand.
Und dann geht's schnell weiter. Es läuft ehrlicherweise eine Schachuhr.
Genau, das wollte ich gerade erzählen. Das Echtzeit wird über eine Schachuhr abgedeckt. Und wir haben, jedes Team hat quasi, oder jeder Teampartner hat 1 Minute 30 auf dieser Uhr.
Eine Minute 55,
stimmt. Und die, die läuft so lange, bis ich meine Karten ausspiele. Dann ist der andere dran. Und wenn die andere Person aber passt, dann läuft meine Zeit wieder, in der ich quasi auswähle, welche Karte ich dem Simon weitergebe und bis ich eine neue Karte ausgespielt habe. Und irgendwie, das bringt so ein bisschen Hektik rein.
Total, weil tatsächlich, wenn der Timer aus ist und bisher kein einziger Gewinner am Tisch quasi all seine Karten losgeworden hat, wie im Ladder Climbing Game üblich, dann verliert die Person sofort. Ja, und dann hat das Team natürlich auch verloren.
Genau.
Das ist bei uns in den vielen Partien, die wir gespielt haben, tatsächlich nicht einmal vorgekommen, kann man schon mal sagen, was sehr gut war. Wir haben 7 Partien gespielt. Das ist schon an verschiedenen Tagen des Wochenendes. Aber das zeigt auch nochmal, wie der Sog dieses Spiels auch für unsere Mitspielerinnen war.
Ja, genau. Das war wieder so ein Spiel, das ist gerade vorbei und dann sagst du, nee, komm, das müssen wir nochmal versuchen. Und
ja, das ist sehr interessant gewesen, weil diese Mechanik mit der Schachuhr habe ich so auch noch nicht gesehen in einem Spiel. Also außerhalb von Schach. dass es auch so ist, je kürzer du überlegst, desto mehr Zeit ziehst du vom Gegner quasi ab. Mhm. Und es ist kein gemeinsamer Zeitpool, sondern jeder hat seinen Zeitpool, was enorm wichtig ist. Und dieses, ich gebe dir eine Karte, kann super hektisch werden, weil ich darf natürlich dann nicht unbedingt die Karten zeigen und sagen, hier, such dir mal eine aus, auch wenn wir das fälschlicherweise vielleicht einmal in der Runde gemacht
haben. Genau, am Anfang haben wir das so gemacht.
Aber eigentlich soll man die Karten, so haben wir es dann später auch natürlich richtig gespielt, soll man einfach eine Karte aussuchen und dem Gegenüber geben. Man darf aber vorher natürlich Wünsche äußern. Und das kann aber ordentlich Chaos reinbringen, weil man dem anderen irgendwelche Karten zuschustert, die er überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Ne?
Vor allem, es ist ja auch so, ich darf in deine, also quasi in deine Stiche reingucken, während die gespielt werden und könnte dir dann am Ende sagen, hör mal, du hast doch vorhin da einen König gespielt, gib mir den mal.
Ja, aber dafür ist keine Zeit.
Genau, weil während ich bei dir ja gucke, läuft ja meine Zeit eventuell weiter. Ich muss ja parallel selber spielen.
Ja.
Das heißt, das ist gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten und genaue Wünsche zu äußern. Und dann kommt dann von dir, ja, gib mir mal eine 7, 8 oder 9. Ne? Und ich habe aber gar keine in meinem Stich drin.
Das ist natürlich schade.
Ne? Dann gebe ich dir eine 5 und dann sagst du, nee, die will ich aber gar nicht. Was soll das denn?
Das gehört zum Spiel dazu, genauso wie wir vermuten, dass es auch zum Spiel dazu gehört, dass es ein bisschen verwirrend ist mit den Rängen. Denn es gibt quasi Ass, was die 1 ist. Dann geht es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 gibt es auch noch. Dann gibt es aber auch Bube, Dame, König, die wiederum dann 11, 12, 13 sind. Dann gibt es 14, 15, geht es noch weiter.
Und das Q von der Dame, man kann das sehr, sehr leicht mit der 0 verwechseln. Das ist auch häufiger mal passiert am Tisch.
Aber wir vermuten nach den ganzen Partien, dass das so ein bisschen so eine kleine Kopfschwierigkeit noch mit einbringen soll, dass man eben nicht No-Brainer-mäßig die Sachen alle runterspielt, sondern dass man tatsächlich auch so eine kleine Verwirrungselement auch vom Spiel drin hat. Am Anfang fand ich es störend, am Ende fand ich es gut.
Ja, man hat sich auch dran gewöhnt. Und ich muss sagen, ich finde, die Karten sind echt süß designt. Mhm. Da ist überall immer so ein Insekt mit einem Geldkoffer. Und je höher die Karten werden, desto besser wird die Behausung, die sich da gekauft wird.
Fängt mit einem Klappstuhl an und geht dann über einen Wohnwagen bis hin zu einer Riesenvilla. Das ist wirklich, sieht wirklich zuckersüß aus.
Ja, stimmt, der Klappstuhl.
Ja. Für mich eine ganz, ganz überraschender Gewinner des Wochenendes. Also ich fand es richtig toll und kann auch sagen, dass ich sehr froh darüber war, dass die anderen es auch mochten.
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es auch ganz gut gefallen. Hatte ich vorher auch nicht damit gerechnet, dass es so cool wird. Also es war auch für uns eine Überraschung.
Ja.
Und ich bin mal auf die anderen Spiele gespannt, denn ich habe ja noch Hotchpotch Dodgeball gelesen.
Das ist auch ein toller Name.
Was auch ganz süß klang und vor allem auch super, super zuckersüß aussieht. Denn da geht es um Waschbären, die Dinge durch die Gegend werfen. Und das ist auch total süß.
Ja, ich bin mal sehr gespannt darauf. Bisher konnte uns das zumindest überzeugen. Das wird auch safe nochmal eingepackt, wenn wir mit Mike und Cardi spielen, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber ist natürlich, wie ihr jetzt gemerkt habt, auch kein Spiel für jede Person. Gerade Leute, die keine Echtzeitspiele mögen und da vollkommen unter Druck geraten, die sollten die Finger natürlich tunlichst davon lassen. Deshalb gibt es einen deutlich geringeren Anwendungsbereich, gerade wenn man es als Paarspiel spielt.
Wobei man ja also es steht ja auch in der Anleitung, man kann es auch entspannter machen und die Zeit auf 2,55 oder 3,55
stellen. Ja, aber es war doch genau richtig. Die 1,55 waren genau richtig. Ich glaube,
es wird schon mal knapp, ja.
Das Knappste waren so 2-3 Sekunden, glaube ich, vor Ende.
Ja.
Und dann hatte eine Person gewonnen, aber da war es wirklich richtig knapp. Aber es war nie so, dass es sich viel zu schnell angefühlt hätte. Tatsächlich. Ja, das war Backhaus Millionär. Ein richtig, richtig toller, überraschender Titel. Und dann gehen wir weiter zu Secrets. Und Secrets ist ein Spiel, was auch schon was älter ist, 2017 rausgekommen und ist von Bruno Faidutti und Eric M. Lang. Und Eric M. Lang ist eigentlich bekannt für so ultra epische Miniaturenspiele wie Cthulhu, Death May Die, Rising Sun, Blood Rage, Chaos in der alten Welt. Dafür ist er bekannt, aber Secrets wurde uns tatsächlich angepriesen von einem unserer netten Zuhörer, Grüße gehen raus, als eine Art Agent Avenue für 4 bis 8 Personen. Ja, und genau das ist zumindest gegeben in der Spieleranzahl. Es ist für 4 bis 8 Personen, geht so eine 20 bis 30 Minuten, hätte ich jetzt gesagt, und ist ab 12 Jahren angegeben. Und was machen wir in dem Spiel, Simone? Wir spielen eigentlich auch wieder Agenten aus.
Genau, wir spielen KGB gegen CIA, wie ich hier nochmal nachgelesen habe.
Und Hippies.
Und Hippies. Nee, nicht Hippies, sondern es kann einen Hippie geben.
Ja, aber im Spiel zu 8 gibt es auch 2.
Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Wir haben es ja auch nur zu 4 gespielt.
Mhm.
Ja, und zwar ist es so, im Spiel zu 4 haben wir... wir haben so Token, die wir am Anfang verteilen. Es gibt ein Hippie-Token, 2 CIA, 2 KGB. 4 davon werden verteilt, einer kommt verdeckt in die Mitte. Das heißt, wir haben so eine gewisse Varianz da drin. Und wie in so vielen Spielen ist es so, die Teams gewinnen gemeinsam oder verlieren gemeinsam. Wir wissen aber am Anfang des Spiels natürlich nicht, wer in unserem Team ist. Und ja, der Agent Avenue Aspekt kommt so ein bisschen daher. Ich finde, der trifft nicht so ganz zu. Der kommt daher, dass wir in unserem Zug 2 Karten ziehen. Die werden auch offen ausgelegt. Jeder weiß, welche 2 Karten das sind. Da sind so verschiedene Figuren drauf. Es gibt zum Beispiel einen Detective, einen Journalisten, einen Scientist und sowas. Und die haben unterschiedliche Effekte. Dann nehme ich mir die beiden Karten auf die Hand. Misch die, damit keiner mehr weiß, welche ist, und such mir eine andere Person aus und biete ihr eine von diesen beiden Karten an. Ich darf dabei sagen, was es ist, ich darf dabei lügen. Und die andere Person, zum Beispiel der Simon, darf sich jetzt entscheiden, nehme ich diese Karte an oder nicht. Wenn er sie annimmt, bekommt er die in seine Auslage und muss den Effekt ausführen und kriegt eventuell auch Punkte oder Minuspunkte für diese Karte. Wenn er sie nicht annimmt, dann bekomme ich diese Karte selber in meine eigene Auslage und führe den Effekt aus. Und die Effekte können Sachen sein wie, ich darf mir diesen Zugehörigkeitstoken von jemand anderem angucken. Ich darf den Zugehörigkeitstoken mit dem in der Mitte austauschen. Was noch? Ich darf allen anderen meinen Zugehörigkeitstoken zeigen. Solche Dinge beispielsweise.
Eine Patrone hinlegen, dann kriegt der andere Minuspunkte.
Genau.
Und Ja, der größte Clou bei diesem Auswahlmechanismus ist, wenn du eine zweite Karte bekommst von dem gleichen Charakter, musst du beide umdrehen.
Mhm.
Bedeutet, dann sind sie nachher keine Punkte wert. Und man will natürlich möglichst viele Punkte sammeln im Team. Das ist so der Clou, denn am Ende wird geschaut, gibt es einen Hippie? Dann müsste der Hippie aber die wenigsten Punkte im gesamten Komplex einzeln haben. Und ansonsten, wenn es keinen Hippie gibt oder der Hippie mehr Punkte hat als irgendwie eine andere Person, dann decken alle anderen quasi ihre Zugehörigkeit auf und dann wird geschaut, welches Team hat die meisten Punkte gesammelt.
Genau.
Zu viert ist es häufig so, dass vielleicht zwei Leute in einem Team spielen, dann gibt es einen Hippie und der andere, der denkt vielleicht, er spielt mit wem im Team, tut es aber gar nicht.
Genau, und da ist der Clou natürlich, es gibt auch Möglichkeiten eben, die Zugehörigkeitstoken von anderen Leuten zu tauschen.
Genau.
Ne? Das heißt, dann versuche ich natürlich Chaos zu stiften und zu manipulieren oder dass halt eben keiner mehr weiß, in welchem Team man ist. Denn man darf sich nur am Anfang seinen eigenen Token angucken und über eine bestimmte Karte.
Ja.
Aber ansonsten bin ich blind. Und wenn jemand da vielleicht meinen Token getauscht hat, dann weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin.
Ja, und das ist total lustig, chaotisch. Ich würde auch widersprechen und nicht sagen, es ist nicht wie Agent Avenue, weil es hat im Endeffekt Teile davon schon übernommen. Dieses Bluffen, ich biete dir etwas an und entweder nimmst es oder nicht. Klar, das ist nicht die gleiche Mechanik wie Agent Avenue. Mhm. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an. Du hast eine offene Information, du weißt aber jetzt nicht, welche von den beiden Karten wird dir jetzt angeboten. Und du hast auch da die Mindgames. Denkt er jetzt, dass ich denke, dass es so ist oder auch anders? Dann kommt noch das Bluffen hinzu und du sagst, ich habe dir jetzt den Assassin hier gegeben. Was soll's? Ja. Die Effekte der Karten sind super interessant. Also sie sind so, dass man schon eine Runde braucht, um sie komplett zu verinnerlichen, würde ich jetzt sagen. Danach ist es eigentlich relativ easy. Ist auch eine gute Ikonografie drauf und auch gar kein Text. Und dann beginnt es aber auch mit diesen Zugehörigkeiten. Dann geht es schon darum zu schauen, wie kriege ich jetzt, bei dem merke ich jetzt, okay, die Person ist jetzt vielleicht doch Hippie, dann sollte ich vielleicht kurz vor Ende das noch mit der Fraktion tauschen, die ich nicht bin. Es hat Agent Avenue Ideen drin, würde ich sagen. Aber es ist definitiv nicht Agent Avenue.
Wobei das ja auch nicht unbedingt Agent Avenue Ideen sind, sondern einfach die Bluff-Mechanik quasi.
Ja,
also
genau.
Ich finde, das ist, ja, es hat dahingehend natürlich eine gewisse Ähnlichkeit, aber das hat ja dann jedes Bluffspiel sozusagen.
Ja, nicht unbedingt, weil du hast ja auch offene Informationen und kannst dann entscheiden, spiele ich die Karte offen oder verdeckt. Und bei Agent Avenue ist es ja auch so, du bietest zwei Karten an und kriegst eine zurück. Und hier ist es so, du bietest aber nur eine Karte an von den beiden und kriegst eine zurück. Es ist schon, es geht in eine ähnliche Richtung.
Ja, aber also ich würde es, glaube ich, nicht bewerben mit, das ist wie Agent Avenue für
Nein,
mehr Leute.
Nein, würde ich auch nicht, aber ich verstehe, wo die Idee herkam.
Ja, genau, ne? Genau. Nee,
und
aber es ist.
Die Frage ist ja, ist es jetzt auch ein lohnenswertes Spiel gewesen? Ich habe es für 7 € auf dem Gebrauchtmarkt geschossen nach dem Tipp.
Also ich würde sagen, für 7 € auf jeden Fall.
Ist ein wirklich interessantes Ding. Also ich fand gerade zu viert hat es ganz gut funktioniert. Ich würde es jetzt auch gerne mal mit einer größeren Runde noch ausprobieren. Aber man hat auch gemerkt, dass es auch so ein kleines Learning im Laufe der Partien gab. So in der zweiten Partie hat man schon ganz anders gespielt. Es war chaotisch, dadurch war es auch ein bisschen lustig. Ohne dass es jetzt zu hektisch war. Also es war jetzt kein klassisches Partyspiel, würde ich sagen, sondern es hatte dann eher so eine, es hat mich dann auch eher so ein bisschen an Coup oder sowas erinnert, so vom Feeling her. Ne? Man weiß nicht, welche Zugehörigkeit hat jetzt die andere Person, glaube ich, der das jetzt. Man kriegt vielleicht auch zwischendurch dann so ein Gefühl wie bei anderen Spielen, wer ist denn jetzt in welcher Fraktion. Ja, ich mag's. Also ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, ja, mega 10 von 10, holt euch das auf jeden Fall, sonst verpasst ihr was. Aber ich will es auf jeden Fall nochmal auf den Tisch bringen. Ich finde das echt gut und würde es auch zum nächsten Wochenende einfach nochmal einpacken, weil es dann auch in der Spielzeit mir doch ganz gut gefallen hat.
Ich fand es auch nicht schlecht, wie gesagt, also gerade für den Preis, für den du es jetzt geschossen hast, finde ich, macht man nichts falsch. Ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt ein komplett rundes Spiel gewesen.
Mhm. Ja, es hatte ein bisschen so ein paar Ecken, ne?
Ja,
die nicht so
aber es
sind.
Hat Spaß gemacht und ich finde gerade dieses Chaos war lustig.
Ja.
Also, dass man irgendwann nicht mal mehr wusste, wer man gerade überhaupt selber ist. Und
Das hat so den Kalten Krieg auf eine sehr humorvolle Art und Weise hops genommen.
Ja, und ich finde, es war dann halt lustig. Man dachte sich halt, okay, also ich weiß nicht, wer ich selber bin, aber da möchte ich halt auch, dass Jana noch keine Ahnung haben.
Ja.
Ne? Und also dann so im diese Motivation, dann einfach bei den anderen auch noch so ein bisschen Misstrauen zu streuen, indem man da tauscht.
Ja, und wenn man dann im letzten Zug oder in den letzten Zügen die ganze Zeit verzweifelt versucht, Hippie zu werden und es aber nicht hinbekommt, so war ja bei mir in der letzten Partie so. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wieso kann ich das denn jetzt nicht machen? So, und ja, war mega lustig irgendwie schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ein gutes Spiel. So insgesamt. Beim nächsten Spiel sind wir uns nicht alle einig gewesen am Tisch. Denn es geht um Robocraft. Und Robocraft ist von Thorsten Gimler designt, der auch zum Beispiel No Thanks designt hat. Das haben wir auch schon mal gespielt, aber noch nicht häufig genug. Ja, ja, das sollten wir noch mal mitnehmen, jetzt wo ich sehe. Und ist bei New Mill Industries erschienen und ist ein Stichspiel für 3 bis 4 Personen. Mit einer Spieldauer von 30 bis 45 Minuten angegeben. Wir haben so, ich glaube, 25 Minuten gebraucht und ab 10 Jahren. Ja, Simone, worum geht es bei Robocraft? Robocraft ist ein sehr verqueres Stichspiel, wo viel um die Ecke denken erforderlich ist.
Ja, wir müssen, glaube ich, von der Story her geht es darum, dass wir uns Roboter holen und die dann aber natürlich auch antreiben müssen mit Energie sozusagen. Ja, wie soll ich das sagen?
Also erstmal ist es eine Reimplementierung von dem Spiel Aber Hallo aus dem Jahre 2000.
Ja, das hilft jetzt.
Das hilft jetzt, ja. Aber im Kern ist es erstmal ein Stichspiel, wo es einen variablen Trumpf gibt, könnte man sagen. Mhm. Denn wenn ich eine Karte ausspiele in einer bestimmten Farbe, beispielsweise ich spiele eine rote 5 aus, dann wird der rote Marker, der anzeigt, wie stark rot ist, sich nach oben oder unten bewegen. Im Fall von der 5 geht er hoch. Wenn ich jetzt eine 6 gespielt hätte, würde er heruntergehen.
Genau.
Und es gibt auch eine klassische Bedienpflicht. Heißt, Simone spielt vielleicht eine 9 drauf und wieder geht der Marker 1 runter. Und wenn er unten rausfällt, geht er oben wieder rein.
Genau, und so sind die Farben eben zueinander angeordnet. Der Clou ist natürlich, wenn ich jetzt rot nicht mehr bedienen kann, kann ich ja eine Farbe abwerfen und kann dann überlegen, möchte ich dadurch den Stich vielleicht gewinnen oder möchte ich ihn nicht gewinnen? So, warum möchte ich jetzt Stiche gewinnen und möchte sie nicht gewinnen?
Naja, du musst erst mal sagen, wie man jetzt beim Abwerfen gewinnt. Also dafür müsste die abgeworfene Farbe eine höhere Wertigkeit zu dem Zeitpunkt der Stichabrechnung am Ende haben.
Ja, genau.
Wie die Farbe, die ausgespielt ist. Bedeutet, haben wir eine Rot gespielt, nur Simone hat eine gelbe Karte gespielt und damit die gelbe Scheibe vor die rote gelegt, dann wird Simone den Stich gewinnen. Hat sie es aber dann nicht geschafft, sondern rot liegt über gelb, hätte sie nur eine Karte abgeworfen.
Genau. Und warum ist das jetzt wichtig? Denn in dem Spiel ist es wichtig, dass man Stiche gewinnt, aber auch, dass man Stiche verliert, indem man die niedrigste Karte reinspielt. Denn wenn ich einen Stich gewinne, bekomme ich alle Karten, die in den Stich gespielt wurden, vor mir ausliegend. Auf diesen Karten, die sortiere ich nach ihrer Farbe, habe ich bei jedem Roboter in der Mitte so eine Art Kreis, der zu verschiedenen Drittelständen quasi gefüllt ist und am Ende Punkte bringt. So, diese Punkte, die ich über diese Roboter bekomme, die multipliziere ich. Und zwar mit der Anzahl an Cubes, die ich in dieser Farbe gewonnen habe. Und Cubes bekomme ich, indem ich die niedrigste Karte in einen Stich reingespielt habe. Wenn ich jetzt also zum Beispiel in diesen roten Stich, der mit einer gelben Karte gewonnen wurde, die niedrigste Karte reingespielt habe, eine 0 zum Beispiel, dann bekomme ich einen Cube in der Gewinnerfarbe. Das heißt, der Stich wurde mit gelb gewonnen, ich bekomme einen gelben Cube. Wenn der Stich mit einer roten Karte gewonnen wurde, bekomme ich einen roten Cube. So, und ich möchte jetzt also Karten sammeln in einer Farbe und dazu passende Cubes, damit ich am Ende den Multiplikator natürlich habe und dann beispielsweise meine ganzen Punkte mit 1 oder mit 2 multipliziert bekomme. Es wird aber auch so sein, dass ich Karten bekomme, für die ich keinen Cube habe oder dass ich Cubes bekomme, für die ich gar keine Karten habe. Und die sind dann jeweils einen Minuspunkt wert. Ja, und wir spielen quasi unsere Hand komplett zu Ende und dann wird ausgewertet am Ende, wer die meisten Punkte hat.
Ja, das ist RoboCraft und genauso kompliziert, wie es sich jetzt eben angehört hat, war es auch im Spiel. Das hat euch drei auf jeden Fall massivst davon abgehalten, Spaß an dem Spiel zu haben. Ich muss sagen, ich finde die Idee schon ganz cool mit diesem Multiplikator auch und wann man was bekommt. Der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist, es ist sehr glücksabhängig. Ja, also wenn ich zum Beispiel keine niedrigen Karten habe, und das ist einem Mitspieler zum Beispiel passiert, dann habe ich auch keine Möglichkeit, quasi die Cubes ja zu bekommen. Weil wie soll das funktionieren? Ich kann ja nicht mit einer 9 unbedingt dann die niedrigste Karte spielen. Ist sehr selten der Fall. Und damit hat die Person eigentlich schon mit der Starthand so gefühlt zumindest verloren. Das ist natürlich sehr frustrierend. Also es fehlt ein Element aus dem modernen Stichspielen, dass wir unsere Kartenhand auch ein wenig manipulieren können.
Genau, und der Punkt ist ja, klar kannst du natürlich versuchen, dich in einer Farbe blank zu spielen, um dann in der anderen Farbe was abzuwerfen. Aber wenn ich jetzt eine gelbe Karte abwerfen kann, aber meine niedrigste gelbe Karte ist trotzdem eine 5, ne? Und jemand anders hat in der richtigen Farbe eine 2 gespielt, dann hast du ja trotzdem keine Chance. Also du kannst versuchen, das ein bisschen zu steuern, aber es gibt auch relativ viele niedrige Karten.
Ne? Ja, genau, die gibt es ja mehrfach.
Die 0 gibt es zum Beispiel in jeder Farbe 2-mal.
Ja.
Und du kommst mit hohen Karten, kommst du nicht wirklich an Cubes ran. Es ist viel, viel leichter, das haben wir ja auch festgestellt, an Karten zu kommen. Aber die Cubes sind die Schwierigkeit.
Nee, auch das, da würde ich auch widersprechen.
Finde ich schon. Ich fand es leichter, Stiche zu gewinnen, als Stiche zu verlieren.
Ja, das kommt ja auf deine Kartenhand an. Also bei mir war es in der ersten Runde definitiv viel einfacher, die Cubes zu bekommen. Ich hatte kaum Karten, weil ich halt viele kleine Karten hatte. Und damit habe ich weniger Stiche gemacht. Wenn du dann auch noch keine Fehlfarbe hast, wird es schwierig.
Was ich dann auch schwierig fand, ist, dass du ja den Cube, wenn du dann schon einen bekommst, bekommst du ja den Cube in der Farbe, die den Stich gewonnen hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen roten Cube haben möchte und denke mir, ah super, das ist ein roter Stich und dann kommt der letzte und schmeißt da eine gelbe Karte rein, ist das natürlich auch ein bisschen unlucky.
Ich glaube, das finde ich eigentlich ein ganz cooles Element, weil es das so ein bisschen unplanbar macht und auch noch wichtiger zu wissen, in welcher Farbe möchte ich überhaupt einen Stich sammeln. Vielleicht war es auch so, dass wir in der Runde das Spiel auch noch gar nicht so verstanden hatten, aber ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt, also vielleicht ist es einfach nicht, sind wir nicht dafür gemacht für dieses Spiel so, weil wir hatten nicht den Eindruck, dass wir da jetzt groß irgendwie was falsch gespielt haben oder es hätten anders spielen können, sondern es war eher so, wenn du viele hohe hast, kriegst du viele Stiche, wenn du viele niedrige hast, kriegst du viele Cubes, aber so dazwischen, ich habe es wirklich massiv versucht, das zu manipulieren und zu gucken, kriege ich das jetzt irgendwie noch anders gelöst, aber es war in der zweiten Partie bei mir noch viel, viel schwieriger als in der ersten, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja eigentlich ganz clever. Und in der zweiten merkte ich dann, oh, das Glück spielt doch schon eine ganz gute Rolle hier in dem Spiel.
Ja, also für mich war es nicht so ganz ausgewogen.
Nee.
Also es war ein bisschen unnötig komplex, finde ich, dadurch. Und ich finde, es war auch sehr, sehr nervig, dieser Verwaltungsaufwand, dass man die ganze Zeit damit beschäftigt war, diese Scheiben hin und her zu schieben. Weil für jede ausgespielte Karte musste man ja gucken, welchen Wert hat die, wie verändern sich jetzt die Scheiben. Dadurch musstest du natürlich auch die ganze Zeit, also du konntest ja wirklich nicht unbedingt so viel vorplanen, weil das natürlich super dynamisch ist und du dich an die, an die Situation anpassen musst, was du jetzt überhaupt spielen kannst, ne?
Ja.
Oder spielen möchtest. Das war schon, ich finde, es war kein rundes Spiel.
Nee, und ich glaube, das größte Problem, was ich bei dem Spiel habe, ist die Diskrepanz zwischen Brain-Burnig und Luck. Weil ich habe das Gefühl, das Spiel, also während du es spielst, hast du schon den Eindruck, dein Hirn explodiert ein bisschen. Weil es ist ein komplexes Stichspiel, definitiv. Aber dafür, dass es dann so komplex war, war es mir dann zu glücksabhängig. So, und diese Mischung aus beiden hat mir nicht so gut gefallen. Auch ein Rebel Princess ist im Endeffekt nachher auch glücksabhängig. Klar, du hast das Drafting da noch und ich finde, das Drafting macht es viel, viel besser, als wenn es das nicht geben würde. Aber es gibt Stichspiele, die sind mehr glücksabhängig als andere.
Ja.
Aber in Kombination diese beiden Sachen zusammenzumachen, das finde ich dann, wie du schon gesagt hast, eher nicht rund. Und deshalb ist es bei mir jetzt auch eher durchgefallen, leider.
Ah, okay. Ja. Also du warst ja ein bisschen positiver eingestellt.
Ja, nach der ersten Partie habe ich gedacht, doch, es ist schon ganz clever. Und in der zweiten hatte ich dann das schlechte Blatt und habe dann gemerkt, nee, es ist so gut ist es nicht.
Ja.
Ja. Von daher RoboCraft mal ein Stichspiel, was wir jetzt nicht vollends empfehlen können. Aber wenn euch das nicht abschreckt, dass es brainburnig und lackabhängig ist, dann könnte das durchaus auch was für euch sein. So, jetzt haben wir noch zwei Spiele und das nächste ist ebenfalls ein eher kantigeres Spiel, denn es geht um Pandaspin. Ja, und Pandaspin haben wir schon seit einigen Jahren. Das ist 2024 erschienen und ist von Karl Schuddig, den wir ja von Innovation oder Glory to Rome oder Red Seven schon kennen.
Mhm.
Und ein, ja, man kann schon sagen, ein Designer, der sehr verzwickte und außergewöhnliche Ideen immer wieder auf unseren Tisch zaubert. Es ist ein Ladder-Climbing-Spiel für 2 bis 5 Personen mit einer Spielzeit von 25 bis 40 Minuten angegeben und in einem Kennerspielbereich angesiedelt. Ja, Pandaspin hatte es bei uns nie leicht.
Ja, dazu muss ich direkt sagen, ich hab's, glaube ich, bis wir es jetzt gespielt haben, habe ich es nicht verstanden.
Aber jetzt hast du es verstanden?
Ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen verstanden. Ich muss sagen, diese Anleitung steht sich selber ein bisschen im Weg.
Wie häufig, ne? Bei den Schuddig-Kittern?
Wie häufig, ja, bei den Spielen. Wir haben es vor, keine Ahnung, wie viel Zeit haben wir es schon mal probiert zu spielen. Das ist schon wirklich
locker anderthalb Jahre her.
Da habe ich es gelesen.
Ewig.
Hab's nicht verstanden, wir haben es gespielt und ich glaube, wir hatten es beide auch nicht so richtig verstanden.
Ja, ich habe es dann nachher auf dem Spieletreff noch ein paar Mal gespielt und habe es dann schon das Gefühl gehabt, dass ich es verstanden habe. Aber man muss ehrlicherweise dazu sagen, das ist kein Einsteiger-Ladder-Climbing-Spiel. Nur weil man Scout gespielt hat, heißt das nicht, dass man bei Pandaspin schon den Durchblick hat. Sondern es ist eher ein Profi-Ladder-Climbing-Spiel. Wobei die Person, mit der wir es jetzt ja gespielt haben, die oder jetzt nochmal neu aufleben haben lassen, die sind ja auch jetzt nicht Ladder-Climbing-Profis in dem Sinne. Ne? Die haben Scout und große Daimuti gespielt, aber da waren ja jetzt sonst nicht so viele, wie wir es jetzt zu Hause haben.
Ja, und ich habe es in Vorbereitung auf unser großes Spielewochenende hatte ich es nochmal gelesen und jetzt auf dieses Spielewochenende auch nochmal. Beziehungsweise, ich glaube, an Silvester hatte ich es auch versucht zu lesen. Da bin ich aber gar nicht durchgestiegen. Also irgendwie finde ich das Spiel, das ist wirklich nicht so sonderlich zugänglich.
Richtig. Und ich wüsste jetzt auch, also ich kann jetzt die Regeln umreißen, aber es dir ins Detail erklären, wäre mir auch schon wieder schwerfallen, ohne Anleitung.
Ja, ich meine, man kann es
so ein bisschen, eine Art Spiel ist es.
Man kann es versuchen, ein bisschen, also sehr simpel zu erklären. Wir spielen unser Ladder-Climbing-Spiel. Und wenn man passt, nimmt man die Karten wieder auf die Hand und dreht die um 180 Grad. Dann sind die blau.
Dann sind die richtig stark.
Genau, dann sind die richtig stark. Wenn man passt, wenn man blaue Karten ausgespielt hat, muss man die abwerfen, alle.
Genau.
Und wer quasi den besten Meld gespielt hat, alle anderen haben gepasst, der wirft die Karten auch ab. Und so wird man kartenlos. Das heißt, man wird kartenlos, wenn man sozusagen den Stich gewinnt. Man wird kartenlos, wenn man blaue Karten beziehungsweise also verbesserte Karten reingespielt hat. Wenn man keine verbesserten Karten gespielt hat, dann verbessert man seine Karten. Und das ist eigentlich Pandaspin. Und dann gibt es noch ein paar Sondereffekte, die man spielen kann, die aber, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert dann werden.
Naja, ich sag mal so, man hat was davon, die Karten zu verbessern. Und das ist so ein Kernelement des Spiels, dass man herausfinden muss, welche Karte verbessere ich eigentlich? Was spiele ich aus und was könnte ich dann zurückbekommen, wenn jemand drüber kommt? Denn in dem Spiel kommen häufig auch andere drüber, weil sie ihre Karten ja zum Beispiel schon mal verbessert haben. Am Anfang mag man vielleicht wenig Drillinge auf der Hand haben, nachdem aber 2, 3 Leute ihre Karten gedreht haben, kann man sich relativ sicher sein, dass die anderen da auch schon vielleicht ihre Drillinge auf der Hand haben. Und ja, es geht wie immer darum, seine Handkarten als erstes loszuwerden. Aber anders als in anderen Ladder-Climbing-Spielen geht das Spiel dann noch weiter. Und es wird so lange gespielt, bis wirklich nur noch eine Person Karten auf der Hand hat. Und man kriegt jede Runde so viele Punkte wie die Person, die noch am meisten Handkarten hat. Handkarten hat, wenn man quasi seine Hand freigespielt hat. Maximal aber 7.
Genau.
Und das ist das Spiel. Es ist, klingt jetzt nicht so kantig, aber es hat schon so seine kleinen Tücken, denn tatsächlich gibt es auch noch so kleine Bonuskarten, die man unter anderem Umständen in Stiche hereinspielen kann, um das Ding zu gewinnen, wenn da noch keine Bombe drin liegt und die Bomben sind wieder Vierlinge, die über alles drüber gehen und die auf alles gespielt werden
ja,
können.
Ja, jetzt wird es schon ein bisschen...
Ja, aber ihr kennt es ja aus anderen Ladder-Climbing-Spielen zumindest schon mal ein bisschen. Es sieht erstmal unfassbar schön aus. Das muss man dazu sagen. Es ist eine sehr schöne Optik, die auch sehr speziell aussieht. Und es ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das float nicht so, wie man es bei einem Ladder-Climbing-Spiel erwartet. Das muss man wissen.
Ich finde, es ist auch, man muss wirklich ziemlich aufpassen, denn es passiert super schnell, dass man die Karten versehentlich mal abwirft, ob man die auf die Hand nehmen dürfte oder andersrum. Man muss das immer gut auf dem Schirm haben. Doch, ihr habt zwischendurch schon mal, hat irgendjemand am Tisch Karten abgeworfen, obwohl die eigentlich noch mal auf die Hand gemusst hätten. Wie gesagt, es ist auch nicht so zugänglich von der Anleitung her. Man muss es wirklich mal spielen, damit man langsam mal durchsteigt, wie überhaupt dieser Gameflow funktionieren soll. Und was ich schwierig finde, ist, es kann Situationen geben, da ist man sehr, sehr lange raus und macht nichts. Und das ist mir passiert. Ich habe in einer Runde relativ schnell meine Karten abgeworfen und war dann natürlich so lange raus, bis ihr alle fertig wart. Und in der anschließenden Runde bin ich super lange nicht ans Spiel gekommen, weil ich die ganze Zeit passen musste, ohne überhaupt Karten ausspielen zu können, weil ich einfach nicht drüber gekommen bin.
Ja.
Und habe bestimmt, also ich würde sagen, so locker 8 Minuten an dem Tisch gesessen, ohne überhaupt was machen zu können. Und das fand ich schon ziemlich ätzend. Also ich habe super lange gewartet, bis ihr fertig wart. Doch, es war schon wirklich sehr, sehr lang, weil ihr habt relativ lange noch gespielt ohne mich in der einen Runde.
Das fühlt sich auch immer länger an dann.
Ja, aber ich fand das total doof. Weil ich hatte halt, also das Ding ist, du hast viele Möglichkeiten, deine Hand anzupassen. Durch dieses Spinnen, das du machst. Das funktioniert aber nur, wenn du schon Karten ausgespielt hast. Also wenn du einmal über quasi drüber gekommen bist. Sonst hast du halt keinerlei Möglichkeit, irgendwas anzupassen. Und das fand ich schon sehr frustrierend.
Ja, es ist ein frustrierendes Gefühl. Das hatten wir damals auch im Spieletreff. Das ist über ein Jahr her, dass wir das da gespielt haben. Ich erinnere mich aber noch genau an den André, liebe Grüße, der dann auch ein wenig geflucht hatte, weil er die ganze Zeit nicht drüber kam und gemerkt hat, wie alle ihre Handkarten loswerden und er immer noch mit seiner Starthand da saß. Mhm. Das ist mechanisch gesehen schon auch dieses Spiel. Das passiert und das ist auch gewollt. Was man aber nicht vergessen darf, ist, selbst wenn du dann 8 Minuten raus bist, du kannst die Runde trotzdem gewinnen. Ja, und das ist bei dir, glaube ich, passiert in der Runde?
Nee, ist es nicht, weil ich war ja, also...
Doch.
Ich hatte ja die ganze Zeit meine Karten nicht verbessert. Ihr hattet ja dann alle schon verbesserte Karten, aber ich konnte nicht, ich bin ja gar nicht rangekommen, um meine Karten
also
überhaupt zu verbessern.
Also es passiert auf jeden Fall, dass du, wenn du, selbst wenn die anderen nur noch 3 Handkarten haben und du nachher irgendwann dann durch Zufall ans Spiel kommst, dass du dann deine Hand komplett runterspielen kannst, das passiert. Das ist schon passiert in den Partien, aber ich gebe dir recht, das fühlt sich manchmal etwas unbefriedigend an und man muss in diesem Spiel sehr viel Geduld mitbringen. Das ist nicht für jede Person irgendwie etwas. Ich finde das tatsächlich überhaupt nicht schlimm, weil ich, wenn ich dann da sitze und merke, ich komme nicht drüber, ich mir dann denke, ja, ist auch entspannt, dann mache ich es halt beim nächsten Mal. Ich werde schon noch ans Spiel kommen und das ist auch bisher immer so der Fall gewesen. Und da würde ich sagen, das ist etwas, damit muss man sich arrangieren, wenn man das Spiel spielt, dass man auch einfach da manchmal etwas sitzt und einfach ein bisschen geduldig sein muss. Aber auf mechanischer Ebene finde ich das hervorragend. Also ich finde das ein super interessantes und auch sehr forderndes Spiel, wo es wirklich auch wieder um Timing geht, wo es darum geht, wie die anderen Personen am Tisch spielen. Was spiele ich aus? Welche Sequenz spiele ich aus? Spiele ich jetzt eine einzelne Karte? Spiele ich ein Drilling? Und auch das ist sehr davon abhängig, wie viele Handkarten haben die anderen jetzt noch? Wie bereite ich mich auf die nächsten Runden vor? Schaffe ich es irgendwie eine Bombe in meiner Hand zu formen? Und ich habe das Gefühl, dass das mich bei mir mehr überwiegt als das Negative. Also ich sehe das schon so, dass das natürlich nicht so float und ich ärgere mich da auch ein bisschen drüber. Aber ich kann es auf einer mechanischen Seite so anerkennen, wo ich denke, ja, aber das macht halt auch mechanisch in dem Spiel zumindest Sinn. Und da muss man wissen, kommt man damit klar oder nicht. Und ich finde es tatsächlich mechanisch wirklich richtig gut und deshalb mag ich das Spiel auch.
Ja, bei mir ist es dann eher so, dass ich mir denke, wir haben andere Spiele, die cooler sind. Also andere Ladder-Climbing-Spiele, die mir dann auch besser gefallen. Und
Für mich ist sehr Geschmackssache nachher.
Ja, für mich stört es dann eher. Also das, was mich an dem Spiel stört, überwiegt für mich dann eher ein bisschen mehr.
Ja.
Also ich bin da kein großer Fan von. Aber ich kann verstehen, dass du ein Fan von bist.
Ja, also mechanisch gesehen finde ich das klasse. Aber ich habe jetzt auch die 5 Partien über den langen Zeitraum. Ich bin immer noch nicht bei einem finalen Fazit. Ne? Also das ist für mich so ein... Also man sagt ja häufig, ey, man muss ja das Spiel auch viele Male gespielt haben. Ich sag mal, bei Ladder Climbing würde ich jetzt schon davon behaupten, dass man nach 5 Partien normalerweise schon eine Meinung zu einem Ladder Climbing Spiel haben kann.
Mhm.
Bei Pandaspin bin ich immer noch nicht schlüssig, wie gut ich es finde. Ich weiß, dass ich es auf eine mechanische Art und Weise richtig gerne mag. Ich weiß aber auch, dass es am Tisch nicht immer die beste Wahl ist, es auf den Tisch zu bringen. Und das ist so eine Diskrepanz, was ich selten habe, was aber auch wieder so Kaltschuldig-typisch ist. Ne? Also auch da hatten wir das ja häufig, dass ja. Es sich manchmal einfach zu kantig angefühlt hat. Hier denke ich mir so, nee, ist schon ganz cool, ich würde es schon gerne noch weiter auf den Tisch bringen, aber dann auch mit einer ruhigen Runde, die auch entspannt damit umgeht, wenn sie etwas warten muss.
Ich finde halt, manchmal sind die Spiele so ein bisschen komplex, um komplex zu sein.
Aber das ist es nicht. Die Anleitung ist einfach ein bisschen kantig.
Ja, es fügt sich halt manchmal nicht so gut zusammen, finde ich.
Du hast es aber sehr gut erklärt. Ich glaube, deshalb sind die anderen auch so gut reingekommen.
Das kann sein. Aber ich habe auch gesagt, wir müssen es, glaube ich, einfach erstmal hinnehmen und einfach spielen, damit man überhaupt checkt, wie man dieses Spiel spielt. Weil manchmal, klar, manchmal bei der Regelerklärung hat man ja manchmal wirklich schon eine Idee, wie man an sein Ziel kommt. Und bei dem Spiel, fand ich, war das eben nicht der Fall.
Es hat aber mir jetzt erstaunlich viel gebracht, so rein von dem Gedankenprozess her, dass ich so viele Ladder-Climbing-Spiele auch schon gespielt habe. Weil so dieses Thema Bomben hast du ja zum Beispiel überhaupt gar nicht in Scout oder so.
Ja.
Und du hast so viele Elemente, die in anderen Ladder-Climbing-Spielen vielleicht doch wichtiger sind. Vor allen Dingen dieses Timing auch von Haggis vielleicht. Also das vereint so ein paar Sachen, die wir aus anderen Spielen auch einfach richtig gut kennengelernt haben.
Du meinst, jetzt war der Zeitpunkt auch einfach ein bisschen besser, um es noch mal
definitiv
zu lernen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass je länger ich das jetzt spielen werde, es wahrscheinlich auch eher steigen wird. Da war ich mir vorher sehr unsicher. Deshalb war es jetzt auch so der finale Test, ob es überhaupt bleiben darf oder nicht. Aber es hat bei mir jetzt eher hat es eher zum Bleiben bewegt.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt noch häufiger mit der gleichen Runde spiele, die auch dann schneller sind, weil wir haben ja gemerkt, in der zweiten Partie wurden wir dann ja auch wirklich deutlich schneller, dass wir dann irgendwie vielleicht jetzt in die Sphären kommen, wo ich es dann auch wirklich zu schätzen weiß. Das dauert ja bei Judik mal mir auch häufiger mal ein bisschen länger.
Das kann ja sein.
Genau, das war tatsächlich Pandaspin. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel für heute. Und das ist ein Push-Your-Luck-Spiel und eine Neuauflage von einem Spiel, was 2017 erschienen ist.
Mit dem schönen Titel Bobbidi Boom.
Bobbidi Boom ist
Ich finde den Titel nämlich witzig.
Ja, mega. Ist von Guido Albini und Martino Ciacciera. Und ja, ist ein Push-Your-Luck-Spiel für 3 bis 5 Personen im Familienbereich, würde ich sagen. 20 bis 30 Minuten angegeben, ab 8 Jahre. Und worum geht es? Es ist eine Art Deck-Building-Push-Your-Luck. Wir haben ein Deck aus Zutaten, die wir uns am Anfang anschauen dürfen. Und die werden zusammengemischt zu einem Stapel. Und danach.
Also jeder hat seinen eigenen Stapel, genau.
Und jeder hat eine Doppelzutat und sonst nur einzelne. Und wenn wir am Zug sind, müssen wir entweder passen und sagen, ich steig aus. Oder wir versuchen nicht den Kessel zum Explodieren zu bringen, ähnlich wie bei Quacksalber. Und decken eine neue Karte von unserem Deck auf, nämlich immer die oberste. Und die Karten von allen Mitspielenden bleiben liegen in der Tischmitte.
Genau, und die werden gemeinsam ausgewertet.
Genau, und wenn am Anfang ist es so, wir starten mit einer 3. Bedeutet, wenn 3-mal die gleiche Zutat aufgedeckt ist, dann ist die Person explodiert, beziehungsweise der Kessel, und die Person ist ausgeschieden. Danach wird eine 4 sichtbar. Das heißt, es wird wieder möglich sein, weiterhin Karten aufzudecken, bis 4-mal die gleiche Zutat dort liegt. Es bleiben aber alle anderen Karten liegen. Und auch wenn jemand rausgeflogen ist, werden die Karten mitgezählt. Das machen wir so lange, bis alle gepasst haben oder rausgeflogen sind. beziehungsweise eine Person ist übrig geblieben. Und die Person darf als erstes sich eine neue Karte aus der Mitte aussuchen. Da sind unterschiedlich viele Siegpunkte drauf. Und auf den Karten 1, wo 1 bis 3 Siegpunkte drauf sind, da sind eher schlechte Effekte, wie zum Beispiel, du musst noch eine Karte direkt aufdecken oder du explodierst, wenn folgende Zutat schon in deinem Kessel vorher drin ist. Und bis hin aber zu sehr starken Effekten, wie der nächste Spieler muss eine zusätzliche Karte aufdecken oder passen. Mhm. Oder ich darf mir die oberste Karte von meinem Deck anschauen.
Oder du bist vor Explosionen durch Knochen geschützt.
Genau. Und die Karte, die wir erwerben, kommt dann in unser Deck. Das mischen wir dann wieder komplett. Wir dürfen es uns übrigens im Laufe der Partie, es geht über 8 Runden, nie wieder anschauen.
Und man verliert echt schnell den Überblick, was man in seinem Deck hat. Am Anfang merkt man sich das natürlich und kann dann natürlich abschätzen, Mensch, da liegen schon 2 Knochen, ich habe selber noch 3 Knochen in meinem Deck, nee, steige ich mal lieber aus. Aber je länger das Spiel dauert, desto weniger Ahnung hat man überhaupt noch, was man in seinem Deck hat.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch Karten gibt, wo ich beim Gegner nachher die Karte mit der des Gegners tauschen kann.
Ja, stimmt, die ist fies.
Die ist richtig fies. Die hat mir auch am Mittwoch komplett gekillt, weil sie nicht einmal funktioniert hat und man mir die ganzen Sachen geklaut hat. Das war so frustrierend. Ich habe trotzdem gewonnen nachher.
Ach, witzig.
Glaube ich zumindest. Ja, jedenfalls die Personen, die aber explodiert sind, die müssen die in der Reihenfolge auch immer die kleinste Karte nehmen. Bedeutet, liegt da eine 1, müssen sie diese blöde 1 nehmen, die auch noch einen negativen Effekt hat. Und für die wird es in der nächsten Runde vielleicht ein bisschen schwerer. So, und jetzt merkt ihr schon, das Spiel hat schon so leicht einen Running-Away-Leader-Problem, wenn man das so nennen möchte. Und wenn man das so spielen möchte, bedeutet, die Personen, die ja es geschafft haben, nicht kaputt zu gehen, die werden mit 9 Karten belohnt. Die, die aber kaputt gegangen sind, werden mit schlechten Karten bestraft. Das kann darin enden, dass man tatsächlich nachher eine Person hat, die einfach viel zu viele gute Karten hat. Das kann aber auch funktionieren. Also ich hatte jetzt beide Partien, jetzt am Mittwoch, die Partie war super eng beieinander mit den Punkten. Da waren wir alle so bei plus minus 4-5 Punkten insgesamt. Und wir hatten aber auch Partien, da hatte eine Person schon 15 Punkte mehr als die anderen. Und es war auch so, dass sie fast jede einzelne Runde gewonnen hatte. Da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Es ist ein Spiel, es dauert so 20-30 Minuten. Und das ist natürlich auch ein Spiel, wo man ein bisschen Trash-talkt am Tisch. Mhm. Wo man eine gute Stimmung hat. Und es ist jetzt nicht das hochstrategische Spiel, was super gebalanced ist. Es fühlte sich teilweise in den Partien von dem Wochenende mit Mike und Cardi definitiv sehr unfair an. Jetzt in der Partie am Mittwoch hatte ich aber das Gefühl, dass es doch ganz ausgeglichen war wieder. Es ist ganz unterschiedlich.
Ja, das ist gut. Also mir hat sehr gut gefallen. In der einen Partie warst du ja der Leader, der so gut war. In der anderen war ich das. Aber ich fand es auch in der Partie, in der es bei dir so gut lief, fand ich es trotzdem auch witzig.
Ja.
Ich finde, das ist einfach so ein locker, flockiges Spiel. So ein bisschen Push Your Luck. Was ich ganz cool finde, ist, klar ist Quacksalber besser. Aber das ist natürlich...
Ist ja anders.
Es ist natürlich auch ein größeres Commitment, ne? Dass du erstmal
natürlich alles
aufbaust, das mit dem ganzen Beutel. Also wenn du so ein Absacker spielen möchtest mit einem ähnlichen Mechanismus, dann finde ich, ist das eine gute Alternative, um einfach so eine nette, lustige Runde zu haben. Und das macht ja auch Spaß, sich dann, ne, wenn man sich dann verkalkuliert und sagt, komm, ich hab doch nur eine Feder in meinem ganzen Deck, die wird doch jetzt nicht kommen und dann kommt die, ist halt lustig.
Definitiv. Also die Meinungen am Mittwoch beim Brettspiel-Treff waren sehr gespalten.
Ja?
Also wir hatten 2 Personen dabei, die beide Quacksalber überhaupt nicht ausstehen konnten. Und eine von den beiden Personen fand das Spiel grauenvoll und die andere Person fand es erstaunlich lustig.
Okay.
Also auch das ist keine Garant dafür, wenn man Quacksalber mag oder nicht mag, ob das Spiel was für einen ist. Da muss man schon einfach mal ausprobieren und nochmal gucken. Ich finde die Neuauflage auch super. Ist eine schöne kleine Schachtel, hat nette Karten, sieht echt süß aus.
Ja, die Grafik
und
mag ich auch.
Es gibt aber Personen, mit denen sollte man das Spiel nicht, die sollte man nicht mit diesem Spiel quälen. Und ich weiß, ich kann es jetzt mittwochs abends eher nicht mehr mitbringen. Die Person war sowas von frustriert von allem. Das kann ich auch durchaus verstehen. Auch das ist ja so ein Punkt bei Quacksalber, wenn du da explodierst, kriegt der andere schon einen extremen Vorsprung.
Ja, aber
geht schon in eine ähnliche Richtung, aber das dauert halt nicht so lange.
Das darf man nicht so ernst nehmen einfach.
Ja, aber bei Quacksalber, was ja schon ein bisschen länger geht, tut es schon richtig weh.
Ja, und das kann auch wahnsinnig frustrierend sein. Das kann ich schon verstehen, aber...
Es macht also, aber auch den Reiz aus, ja, dass du zu jeder Zeit weißt, es kann jetzt vorbei sein, wenn ich das Falsche ziehe.
Ja, und du weißt halt auch, du bist ja selber schuld.
Genau. Ja, genau, du bist selber schuld. Du hast selber das Glück überreizt. Du hättest auch einfach aussteigen können. Ja. Und das ist in diesem Spiel total valide auch zu sagen, ja klar, je früher man aussteigt, desto schlechter werden trotzdem die Karten, die man am Ende auswählen kann. Aber wenn alle anderen nachher kaputt gehen, weil sie sich überreizen, dann bist du vielleicht die glückliche Person,
ja, genau,
die was Gutes
bekommt. Ja, genau, das Ding ist ja, und das Ding ist ja, und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn du lange dabei bist in der Runde, aber dann explodierst, dann kriegst du die schlechteste Karte.
Genau.
Und ich finde, das ist ja eigentlich ganz schlau, dass man da nicht sagt, sonst wird ja jeder die ganze Zeit aufdecken, ja, weil man dann sagt, okay, die erste Person, die rausfliegt, kriegt die schlechteste Karte.
Ja.
Das wäre ja schlecht. Deswegen, du wirst ja dann halt noch mal schlimmer bestraft. Und,
ja, und
deswegen
und man
muss man
hofft,
dann
ja,
schon genau überlegen, ob man noch drin bleibt oder nicht.
Ja, und man hofft ja auch, wenn man als erstes rausgeflogen ist, komm, lass doch noch jemand anderen rausfliegen, dann muss er die Eins nehmen, kriege ich wenigstens die Drei oder so.
Ja, genau.
Das
ja,
sind ja auch nachher noch die Siegpunkte und die Karten machen 80% der Siegpunkte aus oder 90%, weil man ja nur 8 Punkte dafür kriegt, dass man eine Runde gewonnen hat, Maximum, über die Runden verteilt. Es ist ein witziges Spiel und es wird in der Sammlung bleiben. Es ist ein kleines Spiel. Mir hat das sehr gut gefallen und ja.
Ich spiele es jederzeit mit.
Es dauert halt auch nicht so lang und man darf es nicht so ernst nehmen. Und ich muss auch sagen, bei Quacksalber würde ich sagen, das fühlte sich für mich vor allen Dingen in der Spiellänge manchmal schon ein bisschen sehr fies an. Bei Bobbidi Bum denkt man sich so, ja okay, jetzt ist die Partie vielleicht hinüber, aber in einer
geht
Viertelstunde
ja auch
spiele ich ja was anderes. Ne?
Und ich muss sagen, ich habe da aber auch wieder gemerkt, komm, Push Your Luck ist schon lustig.
Push
also
Your Luck
ich mag
ist ein
das
super, schon, super Genre,
schon gerne und wir müssen eigentlich noch mal ein bisschen was spielen.
Ja, ich finde es auch nach wie vor ein Genre, das sich so frustrierend anfühlt wie kaum ein anderes, weil man einfach auch weiß, man war es jetzt selber schuld, man hat es wieder nicht geschafft aufzuhören. Aber es ist auch ein Genre, was durchaus von der Spannung irgendwie lebt, dass du es immer wieder riskierst,
ja,
und immer wieder
drauf
reinfällst.
Ja, ja, und das kann natürlich auch richtig episch werden, wenn es dann funktioniert, ne?
Definitiv. Und ist das auch, also ich finde bei Bobbidi Bum, das kannst du ja in 5 Minuten erklären. Das macht es für einen Absacker super einfach, es auch auf den Tisch zu bringen.
Mhm.
Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt nächstes Wochenende zu meiner Schwester fahre, das mal einzupacken und dann zockt man einfach ein paar Runden Bobbidi Bum, könnte ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt habt ihr doch ein paar viele kleine, schöne Spiele kennengelernt. Manche sind verfügbar, manche nicht.
Manche sind gut, manche nicht.
So sieht's aus. Aber bildet euch selbst ein Urteil. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, dieser Podcast ist gut oder nicht, dann lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram, wenn ihr mögt. Da kriegen wir auch immer ganz schön viele nette Nachrichten. Da freuen wir uns auch wirklich immer drüber.
Ja.
Und wenn ihr wissen wollt, was in der nächsten Folge vorgestellt wird, dann schaut am Montag schon mal bei Instagram vorbei. Denn Montagabend, da stelle ich immer schon die Titel ein und beziehungsweise ich stelle vor allem die Podcast-Beschreibung und auch die Bilder von den Spielen ein, die wir an dem Dienstag dann besprechen. Also vielleicht verkürzt es euch ein wenig die Wartezeit und sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und macht's gut. Ciao.
Ciao.